dass ich sogar kleine Kinder heute im Gottesdienst habe. Hallo Emilio, hallo Leonardo. Weil ich bin ja auch Lehrer in der Schule und dann versuche ich immer Kindern beizubringen, dass wir Christen nicht an einen Gott glauben, sondern dieser Gott hat drei Personen. Das Kreuzzeichen fängt ja so an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dann sind Kinder irritiert. Also Gott ist meistens Gott Vater, Jesus ist so ein anderer und vom Heiligen Geist hat man eigentlich keine genaue Vorstellung. Aber dann sage ich, du fängst doch immer so an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sind doch drei und trotzdem einer. Komisch. Vor kurzem war ein Freund da, der ist Jesuit, der ist momentan in Jordanien eingesetzt, in Amman. Das heißt, dort betet man Arabisch. Und weil die natürlich in einer Umgebung leben, wo nur Muslime sind, wird dem Kreuzzeichen noch ein Zusatz hinzugefügt. Ein Gott. Also dort beginnt jedes Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Gott. Christen haben nur einen Gott. Nicht so wie bei den Römern, Griechen oder bei den Germanen, wo ein Götterhimmel reich bevölkert ist. Jesus versucht zu erklären, das ist seine Hauptbotschaft, pass mal auf, es gibt einen Gott, der existiert wirklich, der hat alles gemacht, auch dich, weil dich liebt er und er hat dich sogar erlöst. Das ist die Kernbotschaft. Wir haben nur einen Gott. Es ist ein etwas längerer Vorlauf heute, bis ich zum Evangelium komme, aber das ist wichtig. Christen glauben nur an einen Gott in drei Personen. Es gibt keinen Gegenspieler Gottes im christlichen Weltbild. Ist Ihnen das klar? Also wir haben nicht den Widerstreit, den Kampf zweier gleich starker Prinzipien. Kein antagonistisches System wie bei einem Muskel, Bizeps und Trizeps. Nicht Gut und Böse, die auf Augenhöhe miteinander ringen, Yin und Yang, Chaos und Kosmos. Es gibt im christlichen Weltbild nur einen Gott. Und selbst der große Widersacher, der Gegenspieler, ist nur ein Geschöpf. Das können Sie in der Bibel nachlesen. Satan ist nur ein Engel. Er ist ein gefallenes Geschöpf Gottes. Und egal, was er tut nichts anderes, als den Plan Gottes auszuführen. Das bringt ihn oft in rasende Wut, weil er möchte ja genau das Gegenteil erreichen. Und vielleicht geht Satan oft mal so wie einen pubertierenden Jugendlichen. Wenn du das Gegenteil tust, wenn deine Eltern geschickt sind, tust du genau das, was die Eltern wollen. Vielleicht kennen Sie eine der Szenen aus dem Film Die Passion von Mel Gibson, wo am Ende dem Satan klar wird, dass er genau das getan hat, was Gott will. In seiner Stolzheit, in seiner Verblendung hat er das lange nicht begriffen. Es gibt nur einen Gott, keinen Gegenspieler. Menschen neigen aber dazu, das permanent zu vergessen. Unser Leben dreht sich um alles Mögliche, aber nicht um den einen Gott. Das versuche ich auch meinen Drittklässern beizubringen, bei den 10 Geboten, bei dem 1. Gebot. Nicht-Götter haben auch im Christentum einen Namen, den wir im Sprachgebrauch selten haben. Das sind Götzen. Götzen sind andere Dinge, denen ich hinterherlaufe, die aber gar nicht existieren, die keine Götter sind. Und Götzen haben wir in unserer Kultur reichlich. Das kennen Sie alles. Überlegen Sie mal, wonach Menschen ihr Leben ausrichten. Das ist häufig Erfolg und Anerkennung. Das ist Geld und Vermögen. Momentan in der Corona-Krise ist es die Gesundheit. Wir leben wahrscheinlich in der Epoche der Gesundheit. Menschen sagen Hauptsache gesund. Götzendienst. Es gibt nur eine Sache, die an erster Stelle steht. Hauptsache ich bin bei Gott. Hauptsache ich bin erlöst. Hauptsache gesund. Nö, also ich werde sowieso krank und sterben. Das ist ganz sicher. Götzen können sein Unterhaltung, Vergnügen, Sachen, die Spaß machen natürlich, bis hin zum Sex, klar. Das ist das, was Menschen antreibt, was sie umtreibt und was ganz leicht an die Stelle Gottes rutscht. Deswegen haben Sie in der 2. Lesung, Kolosserbrief 3,2 gehört, strebt nach dem, was oben ist, weil Menschen halt immer nach allem Möglichen streben, aber nicht nach Gott. Alles andere ist wichtiger. Mein Ordensvater, der heilige Philipp, von ihm gibt es eine Anekdote überliefert. Er hatte einen jungen, hochbegabten Mann vor sich sitzen, den er mit einfacher Gegenfrage zur Kapitulation gebracht hat. Er hat ihn einfach immer nur gefragt, und dann? Und dann? Also ich bin jetzt fertig mit der Schule, ich gehe studieren. Und dann? Ja, dann werde ich Anwalt. Und dann? Ja, dann verdiene ich viel Geld und werde geachtet. Ja, und dann? Dann mache ich eine gute Partie und heirate eine tolle Frau. Und dann? Dann gründe ich eine Familie. Und dann verdiene ich noch mehr Geld und werde noch mehr geachtet. Und dann? Ja, dann gehe ich irgendwann mal vielleicht in Ruhestand. Und dann? Dann werde ich wohl alt und klapprig. Und dann? Dann sterbe ich. Und dann? Ja, da wusste er auch nicht weiter. Alle anderen Ziele sind irgendwann mal verpufft. Das, was die Menschen am meisten von Gott wegtreibt, hat auch diese Lesung gesagt. Sie hat nämlich die Leidenschaften und bösen Begierden angeführt, aber nur eine Sache als Götzendienst klassifiziert. Haben Sie es gehört? Kolosser 3,5. Die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Also haben wollen, bezeichnet Paulus im Kolosserbrief gleichbedeutend mit einer fremden Gottheit opfern, die nicht Gott ist. Haben wollen. Haben will. Auch haben will. Ja? Unsere ersten drei Wörter, die wir lernen in der Konsumgesellschaft. Auch haben will. Die Leidenschaften sind nicht so schlimm. Die bösen Begierden auch nicht. Wenn ich meinem Nachbarn wünsche, dass er sich das Genick bricht, meinem Kollegen, dass sein Schwindel auffliegt, meiner Kollegin, die ich nicht ausstehen kann, dass ihr Mann endlich dahinter kommt, dass sie eine Affäre hat. Was ich auch alles so Menschen wünsche in den Abgründen meines Herzens, alles nicht so schlimm. Habsucht, haben wollen ist der eigentliche Götzendienst. 1 Timotheus 6,10 noch viel schlimmer. Die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Also es geht gar nicht schlimmer als haben wollen. Windhauch, alles ist Windhauch, was uns die Jessica da so schön vorgelesen hat, ist ja nur eine Ausgestaltung dessen. Alles, was Menschen haben wollen, ist Windhauch, weil am Ende wird nichts mehr sein. Das hier wird alles vergehen. Es wird irgendwann kein Ingolstadt, kein Münster mehr geben, kein Bayern, kein Deutschland, keine Welt, keine Milchstraße, keine Galaxien. Es wird alles weg sein irgendwann mal. Alles, alle Dinge sind weg. Es gibt nur noch Gott und die Beziehung zu ihm. Für Philipp war das Haben-Wollen das schlimmste Thema, vor allem von alten Menschen. Er sagte, junge Menschen, da dreht sich immer alles um Sex. Und bei alten Menschen dreht sich alles ums Haben-Wollen. Ich bin erst seit 3 Jahren Seelsorger, aber ich könnte jetzt auch 3 Stunden erzählen, wie Menschen sich ruiniert haben. Vor allem bei Erbschaftsangelegenheiten. Und da bin ich jetzt endlich, Sie haben es geschafft, nach 23 Minuten Vorrede beim Evangelium gelandet. Ich habe es nämlich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum Jesus da so schroff ist. Ein junger Kerl kommt, erzählt ihm, pass mal auf, Erbschaftsangelegenheit, mein Bruder will nicht mit mir teilen. Da erwarte ich doch von Jesus, dass er das tut, was ein jüdischer Rabbi zu tun hat. Hat ja schon Mose gemacht und sein Stiefvater Jitro hat das ja eingerichtet, das System der Richter, Exodus 18. Bevor Könige kamen, gab es Richter und auch die Könige waren ja Richter, wie man nachlesen kann im Alten Testament. Warum will Jesus hier nicht Richter sein? Ich habe in der Vorbereitung zu meiner letzten Radiosendung zur Biografie von Philipp Neri es endlich mal kapiert. Weil Erbschaften grundsätzlich eine große Gefahr für den Menschen darstellen. Jesus sagt, wenn es bei Erbschaften ein Problem gibt, lass die Finger davon. Habsucht ist die Wurzel aller Übel. Er wendet sich sofort zu den anderen und sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habsucht. Es geht wahrscheinlich nicht nur darum, dass dieser junge Mann jetzt ein Problem mit Habsucht hat, haben wollen, sondern Jesus wird allgemein zu allen sagen, pass auf, bei Erbschaften geht's schief. Da zerstreiten sich ganze Familien, da zerstreiten sich Ehepaare, da werden Beziehungen zerstört, dauerhaft, wegen ein paar hunderttausend Euro. Du kannst gar nicht so viel erben, dass der Schaden, der an dir, deiner Seele, deiner Familie entsteht, auch nur irgendwie gerechtfertigt ist. Das ist eine harte Botschaft, oder? Es ist ihre Denksportaufgabe für heute. Hat sich Jesus da geirrt oder nicht? Ist das eine Einzelfallentscheidung, die nur diesen einen Mann betrifft? Oder betrifft das alle? Ist es situativ bezogen auf die Zeit, wie das halt vor 2000 Jahren war, im vorderen Orient, bei den Orientalen? Die sind ja sowieso anders als wir. Gucken Sie mal rum in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, was durch Erbschaftsstreitigkeiten passiert ist. Und überlegen Sie, ob Jesus recht hat mit der Aussage, sobald irgendwo Streit aufkommt in Erbschaftsdingen, renn weg. Lass es einfach bleiben. Es ist es nicht wert, du gefährdest dein Seelenheil. Die Habsucht ist die Wurzel aller Übel und am Ende ist davon sowieso nichts übrig, weil es gibt ja nur dich und Gott. Die meisten Menschen mögen es nicht hören, deswegen steht auch im Kolosserbrief, belügt euch nicht einander. Das kann ich auch nur so verstehen, dass Menschen sich schwer tun mit solchen Wahrheiten. Weil ich habe ja Anspruch drauf. Also Denksportaufgabe für heute. Hat Jesus recht, auch bezogen auf mein Leben, oder muss man das alles differenzierter betrachten? Das können Sie dann tun, nachdem Sie das Endspielergebnis zur Kenntnis genommen haben. Amen.